Also die Antwort des Predigers war, ich wachse in meinem Verhältnis zu Gott durch Zerbruch. Ich sehe das. Ja. Und damit hatte nun wirklich keiner gerechnet. Und sicherlich verwundert diese Aussage auch heute noch den ein oder anderen von uns. Vor Jahren in Essen passiert, da hatte ein großer Supermarkt modernisiert. Und am Tag der Neueröffnung, Leute, da gab es das Kilo Schweinefleisch für 1,95 Euro. Und wen wundert es, dass da nicht wenige Leute kamen, um abzugreifen bei dem Preis? Warum erzähle ich das? Naja, auch wir begehren die Sonderangebote Gottes. Selbstverständlich sehnt sich jeder Christ nach dem Segen Gottes, also ich ja. Und dagegen ist sicherlich nichts zu sagen, schließlich hat uns der Herr ja auch seinen Segen verheißen, versprochen. Ich will das tun. Und unser Gott, wir haben Glück, ist tatsächlich ein Gott des Segens, nicht der Vernichtung, ein Gott des Segens. Und wie auch irdische Väter, vielmehr möchte der himmlische Vater seinen Kindern Gutes tun. Doch bewirkt er dies auf seine Art und Weise und nicht auf unsere Vorstellung, wie er das zu tun hat. Gott sagt, du Mensch, ich Gott. Ich gebe meiner Predigt mal eine Überschrift. Zerbruch, der zunächst verborgene Segen Gottes. So mancher mag jetzt vielleicht spontan denken, was ist denn das? Gott will mich zerbrechen? Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und wenn Gott mich zerbricht, platt macht, das soll für mich ein Segen sein? Da fallen mir doch aber einige Bibelstellen ein, die ganz was anderes sagen, wie zum Beispiel, das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen. Oder er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Oder er heilt, die zerbrochenen Herzen sind. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. So heißt es doch im Wort Gottes. Ja, Gott richtet zerbrochene Menschen auf. Das ist wohl wahr. Er kam, um das Zerbrochene zu heilen. Jesus ist gekommen, nicht nur um zu erretten, sondern auch um zu erneuern. Wir betrachten heute Morgen einmal allerdings eine ganz andere Art von Zerbruch. Gemeint ist eine notwendige göttliche Handlung an mir und dir, die das wahre geistliche Leben erst richtig in uns hervorbringt. Gott möchte uns dadurch näher an sein Herz ziehen und befähigen, in seinen Dienst, in seine Berufung zu stellen. Ein kleines, lapidares Beispiel kann die Notwendigkeit der göttlichen Behandlung an uns schnell verdeutlichen. Kennt ihr das Gebet eines Frommen? Herr, ich will dir dienen, wenn möglich in leitender Stellung. Schon mal gehört? Naja, was soll man dazu sagen? Euch ist sicherlich folgender Spruch bekannt. Ich aber muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Leute, und damit ist nicht die Schwarzwälder Kirschtorte gemeint. Gott zieht uns näher zu sich, indem er unsere von Gott losgelöste Denk- und Handlungsweise zerschlägt, zerbricht. In unserem natürlichen Zustand ist niemand von uns zerbrochen. Selbst unser frommes Dienen kann mitunter durchaus selbstsüchtig daherkommen. Die Motivation mancher, die ehrenamtlich in einer Institution mitarbeiten kann, folgende sein. Je nach Bereich kann damit eine entsprechende Position verbunden sein. Manche bekommen sogar so etwas wie eine Uniform und dadurch fühlen sie sich aufgewertet. Da sind sie plötzlich wer, durch diese Position oder durch diese Uniform. Die Leute schauen auf mich. Ich möchte doch gerne gesehen und beachtet werden. Und es kann ganz schön wehtun, wenn andere mehr Beachtung bekommen als ich selbst. Es ist fraglos erlaubt, ja von Gott gewünscht, dass ich meine eigene Motivation in rechter Weise selbstkritisch hin und wieder hinterfrage. Wieso tue ich dieses und jenes? Was treibt mich da? Ist es wirklich der Geist Gottes oder, naja, eigentlich doch mehr mein Ego? Ist meine Motivation und Handlungsweise tatsächlich die von Jesus und die war selbstlos? Gott muss uns helfen, dass wir in seine Freiheit kommen, sonst bleiben wir in Klammern mitunter, Klammer zu, Gefangene unserer selbst und das unter einem frommen Mäntelchen. Und so mutet uns der Herr Lebenssituationen zu, die uns erschüttern und somit etwas mit uns machen. Doch das, was da auf uns einschlägt, sind seine Liebesschläge, die eher mit einem Arzt vergleichbar sind, der aufschneiden muss, damit Heilung eintreten kann. Und dann kann, wenn so eine Erschütterung stattfindet in meinem Leben, ja, dann kann die Frage aufkommen, Gott, warum? Warum ich? Warum lässt du das zu? Doch eigentlich stellt sich eine ganz andere Frage. Was macht Gott daraus? Gott deckt fehlgeleitete Vorstellungen und Erwartungen auf, eigene, versteckte Motive auf, weil er uns liebt und erzieht. Ihr habt ja noch das Gebet des Frommen im Ohr, ne? Hatte ich gerade zitiert. Herr, ich will dir dienen, aber wenn es geht, in leitender Stellung. Ich denke, es gibt so etwas, würde ich sagen, wie ein grundlegendes Prinzip Gottes mit uns. Wir blenden es einmal ein. Ich behaupte, Gott erniedrigt, bevor er erhöht. Jemand hat einmal gesagt, offene Türen sind bei Gott meist niedrig. Also, ich ziehe bei Gott nicht hoch zu Ross, wie der Putin da auf dem Pferd mit nacktem Oberkörper, habt ihr sicherlich gesehen, ja? Nein, so nicht bei Gott nicht. Jesus greift das übrigens in Matthäus 23 auf. Dort heißt es, Jesus selber hat das gesagt, denn wer sich selbst erhöht, ja, der wird erniedrigt. Und Jesus sagt auf der anderen Seite aber, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Aha, habe ich mir gedacht. Somit können wir also Gott in unserer persönlichen Behandlung entgegenkommen. Wir können mitarbeiten. Meist ist das allerdings nicht ausreichend. Nehmen wir einmal den Apostel Paulus. Gott berief ihn in einen apostolischen Dienst und begegnete ihm in ganz besonderer Weise, müssen wir sagen. Ich lese mal ganz kurz aus 2. Korinther 12, aus Hoffnung für alle. Da heißt es, sagt Paulus, Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf diese unbeschreiblichen Offenbarungen nichts einbilde. Er war also schon mal ein Stück im Himmel. Deshalb lässt er mich unter einer Krankheit leiden, die mir schwer zu schaffen macht. Es ist, sagt er, als ob ein Engel des Satans mir ins Gesicht schlägt, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal schon habe ich Gott angefleht, dass er mich davon befreit. Aber er hat zu mir gesagt, verlass dich ganz auf meine Gnade, denn gerade wenn du schwach bist, kann sich meine Kraft an dir besonders zeigen. Tja, damit er demütig wurde und blieb, musste der Herr nachhelfen. Und was die Demut angeht, ist uns auch hierbei, wie so oft, wie eigentlich bei allem, Jesus ein großes Vorbild. Da heißt es in der Bibel, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Gott wurde wie die Menschen, das kann man nicht verstehen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, ja, er war als ein Mensch erfunden zum einen, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und dann heißt es, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht. Gottes Größe besticht auch durch seine Niedrigkeit. Satan ist der große Gegenspieler Gottes und hasst Demut. Satan hasst Demut. Er verweigert sich jeder echten Form von Demut. Sie ist ihm zuwider. Denn Demut ist eine Eigenschaft unseres lebendigen Gottes. Gott zerbricht das in uns, was uns hindert, wirklich frei zu sein. Er beschneidet uns. Ich habe euch mal ein Bild von meinem Wein mitgebracht. Der muss ja beschnitten werden. Ja, wie würdet ihr ihn beschreiben? Der sieht toll aus, ne? Erbärmlich sieht er aus, als wenn der kaputt ist. Als wenn da kein Leben mehr drin ist. Aber warte mal ab. Schon recht bald zeigt sich die Wirkung der Beschneidung. Der treibt innerhalb kürzester Zeit aus, aber frag nicht wie. Ich habe damit unser ganzes Haus versorgt. Der hing voller Trauben. Eimerweise. Die Bibel und auch die Kirchengeschichte ist voller Beispiele von Menschen, die Tragödien und Zusammenbrüche erlebt haben. Zum Beispiel der Josef aus dem Alten Testament. Er wurde eines Tages der zweite Mann in Ägypten. Doch zuvor kam ein schlimmes Ding nach dem anderen. Seine eigenen Brüder wollten ihn umbringen. Stell dir mal vor, die eigenen Brüder wollten ihn töten. Er wurde dann als Sklave verkauft und dann ging es noch weiter. Und dann kam er noch unschuldig, ich betone unschuldig, ins Gefängnis. Erst danach wurde er Vizekönig. Und diese, so denke ich, diese Josef-Geschichte veranschaulicht uns prägnant das bereits erwähnte Prinzip Gottes. Gott erniedrigt, bevor er erhöht. Da heißt es im 2. Korinther 7, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss, also im Nachhinein. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod, also losgelöst von Gott. Ich habe denselben Vers noch einmal aus Hoffnung für alle genommen. Darunter steht es, die von Gott ausgelöste Erschütterung bewirkt eine Reue, die uns zu ihm hinführt. Und wer sollte das jemals bereuen. Nur die Erschütterung, die nicht zur Umkehr führt, bewirkt den Tod. Ja, wenn ich mit meinem Latein am Ende bin, lädt Gott mich neu ein, ihm zu begegnen und seinen Wegen zu folgen. Und wohl erst dann kommt es zum Aufschrei unseres Herzens: Gott, ich habe keine andere Wahl als dich. Alles gehört dir. Alles gehört dir. Wohl erst dann kommt es zu diesem Aufschrei, dass man begreift. Es ist so, an unseren Grenzen wartet Gott. Gott fängt da an, wo unsere eigene Kraft und Vorstellung aufhören. Und dazu ist es nötig, dass wir an den Punkt kommen, wo wir mit unserem Latein am Ende sind. Und dies ist dann der Ort, wo die Herrschaft unserer so menschlichen, fleischlichen Natur zerbrochen wird und der Herr die Herrschaft über unser Leben übernimmt. Ich komme zum Schluss. In einem Andachtsbuch wird die Geschichte eines einzigen Überlebenden eines Schiffsbruchs erzählt, Schiffsunglücks erzählt, der auf eine unbewohnte Insel verschlagen wurde. Er konnte sich eine Hütte bauen, in der er alles verwahrte, was er von dem Wrack gerettet hatte. Er betete zu Gott um Rettung und suchte ängstlich den Horizont ab, um sich einem eventuell vorbeifahrenden Schiff bemerkbar zu machen. Eines Tages sah er zu seinem Schrecken auch noch seine Hütte brennen. Alles, was er besaß, ging in Flammen auf, war weg. Aber was wie das denkbar Schlimmste ausgesehen hatte, war in Wirklichkeit das Beste, was ihm hätte geschehen können. Wir bemerkten Ihr Rauchsignal, sagte der Kapitän des Schiffes, das zu seiner Rettung kam. Wir wollen immer daran denken, dass das dann, wenn unser Leben in Gottes Hand ist, alle Dinge zum Guten mitwirken. Amen.